Mega. Wir machen das gerade so, dass wir einfach verschiedene Sprecher aus unseren Reihen predigen lassen. Und einfach um rauszufinden, wer das ist, haben wir immer so ein kleines Bild, das uns vielleicht helfen könnte. Genau. Wer könnte das sein? Hat jemand eine Idee? Vielleicht hilft der Spitzname, den diese Person trägt, oder? Sorry? Dominik, ja, perfekt. Tüde wäre der Spitzname, ja. Reden wir mal andersrum, warum? Aber, nein, den hat irgendwie einfach erfunden. Aber genau, Dominik ist die Person. Genau, so kennt man er. Er ist im Worship dabei, er ist bei den Teens dabei, in der Jugend dabei. Und genau, auch hier im Leitungsteam vom Gospel House. Genau, richtig cool einfach. Dass du heute als dritte Person nachher bringen wirst. Vielleicht schon mal einen Applaus vorab. Genau, wer erschrocken ist, drei Personen bringen, genau, jeder nur ganz kurz und so, genau, aber richtig cool. Zweite Person, bisschen noch schwieriger. Anni, nee, Julia, yes! Wow. Genau, wir kennen sie eher an der Tontechnik. Da sitzt sie tatsächlich gerade noch. Sie hat sozusagen Tontechnik gemacht und ist nachher auf der Bühne. Ich finde es schon Applaus wert. Echt mega cool. Genau, ein Geheimnis habe ich vorhin verraten. Das verrate ich nachher in der Predigt. Das sage ich jetzt nicht nochmal. Aber es ist noch mehr zu dir zu sagen. Ja, eben Tontechnik ist sie dabei. Bei den Teens ist sie auch dabei. Bei der Jugend ist sie auch dabei. Richtig cool. Und gerade studiert sie Theologie in Erzhausen. Auch, nee, mehr in Amerika. Egal. Genau, und das braucht sie für das, was das Geheimnis ist schon. Das erzählt sie uns nachher. Genau, am Ende der Predigt. Dritte Person. Yes. Ha, da hat jemand die Idee. Ja, Tobi, yes, richtig cool, genau. Tobi, kennen wir eher am Schlagzeug. Außerdem ist er an der Production von der Online-Church. Einfach Teil da davon. Yes, richtig cool, dass du predigst, Tobi. Verheiratet. Tobi arbeitet in Nürnberg bei Pro 11, bei Campus für Christus, einfach eine Organisation mit, das verbindet Fußball mit Glaube, so perfekte Kombi einfach für Männer, so richtig cool, und du machst den Anfang. Du darfst dein Zeug holen, nach vorne kommen.
Yes, schön hier zu sein. Freut mich voll, hier heute euch was mitgeben zu dürfen. Genau, Maggie hat schon gesagt, ich arbeite in Nürnberg bei einer Organisation, die verbindet Fußball mit Glauben. Und genau, deswegen geht es mir auch an diesem Wochenende so gut, weil das Wochenende ist besonders für mich. Die Bundesliga hat nämlich wieder angefangen. Yes, geil. endlich wieder Fußball. Die Sommerpause war lang genug. Und endlich rollt der Ball wieder. Und genau, ich bin Fußballfan. Und wer die Bundesliga ein bisschen mitverfolgt hat oder auch sonst ein bisschen Sport interessiert ist, und selbst die, wo es gar nicht sind, hat man es vielleicht mitbekommen. Es gab so ein Thema, das sich jetzt vor allem in den letzten Tagen, Wochen immer mehr in die Medien gerückt hat. Das war der Wechsel von Harry Kane zum FC Bayern München. Also Harry Kane ist ein Top-Stürmer aus England. Und die Bayern haben Millionen ausgegeben, hingeblättert dafür, dass der endlich bei den spielen darf. Und es war ein großes Drama, es war ein Hin und Her, und schlussendlich hat es geklappt und es ist viel Geld geflossen. Und ja, ist ein absoluter Topstar, ist ein Weltstar. Alle sprechen von ihm, die ganze Bundesliga ist aufgeregt, wie der einschlagen wird, wie er spielen wird. Am Freitag hat er schon sein erstes Tor geschossen. Alle gleich so, ja klar, natürlich schießt er Tore. Und selbst so bei dem FC Bayern München, was ja wirklich der Verein ist in Deutschland, hat er nochmal den höheren Stellenwert bekommen. So alle Aufmerksamkeit war auf ihn gerichtet, alle haben auf ihn geschaut. Plötzlich waren alle anderen Spieler bei München völlig egal, hat keinen mehr interessiert, wer jetzt die neue Freundin von Serge Gnabry ist oder was auch immer sonst so halt man berichtet über Bayern München, war plötzlich alles egal und keiner hat sich mehr um die anderen Spieler gekümmert. Alle wollten nur noch diesen neuen Spieler Harry Kane irgendwie sehen und wissen, was bei dem abgeht, und hat sich irgendwie alles auf ihn fokussiert. Genau, ganz spannend. Und ja, weiß nicht, wer es von euch kennt, wenn man Geschwister hat und man geht auf Familienfeiern und dann gibt es vielleicht so einen Bruder, eine Schwester, die irgendwie viel beliebter ist und die einen coolen Job hat irgendwie, und plötzlich ist man auf der Familienfeier zusammen und alle wollen von ihr wissen, so was bei ihr abgeht, was gerade neu ist, und keiner fragt dich, was bei dir gerade los ist, sondern alle wollen halt von ihr wissen, was passiert, oder du hast einen Kollegen auf der Arbeit, der irgendwie dauernd befördert wird und der immer bevorzugt wird und der macht alles richtig und alle wollen mit dem abhängen, aber keiner mit dir. So denke ich mir, fühlen sich vielleicht gerade die anderen Bayern-Spieler, weil eigentlich die Wochen davor war es ja so, die waren auch bekannt und alle wollten wissen, was mit denen abgeht, und plötzlich kommt dieser eine neue Spieler und die sind völlig egal. Genau, wir sind in der Predigtserie Who is Who? Und wir wollen uns einen Charakter aus dem Alten Testament anschauen, dem es vielleicht, so interpretiere ich das, ziemlich ähnlich ging. Der hatte 11 Geschwister, was schon ein Haufen ist, was schon eine Menge ist, und wo man vielleicht leicht untergehen kann. Aber von diesen 11 Geschwistern gab es einen, der so herausgestochen ist. Und auch, wenn wir die Bibel lesen, lesen wir immer wieder von diesem einen Person, aber die anderen Brüder, die anderen Geschwister gehen ein bisschen unter. Die Person, die wir kennen, das ist Josef. Die ist vielleicht ein bisschen bekannter. Josef hat eine sehr spannende Geschichte, hat viel mit Gott erlebt. Aber was so ein bisschen untergeht, sind seine Brüder, was die für eine Rolle in seinem Leben spielen, aber auch was die selbst so für eine eigene Geschichte mit Gott erleben. Und wir wollen uns einen Bruder anschauen, das ist Judah. Den kennt man vielleicht noch ein bisschen eher, weil aus seinem Stammbaum König David zum Beispiel hervorkommt. Einer der größten Könige und Künstler, einer der Menschen mit einer der tiefsten Gottesbeziehungen, die wir im Alten Testament haben, und später auch noch Jesus aus dem gleichen Stammbaum, aus dem gleichen Geschlecht hervorkommt. Deswegen denke ich, lohnt es sich, mal auf diese Person einen Blick zu werfen und zu schauen, wie Gott in seinem Leben gewirkt hat, was Gott aus seinem Leben gemacht hat, und ja, trotzdem auch zu hören und zu schauen, was der alles so verbockt hat. Genau. Judah, spannende Geschichte. Das erste Mal, wo Judah auftaucht, ist kurz nachdem die Brüder beschlossen haben, hey, wir haben diesen einen Bruder, wir haben Josef, der sich irgendwie immer in den Mittelpunkt stellen will, der immer sich wichtig macht, der irgendwie Visionen von Gott hat, die er uns mitteilt und uns belehren will, und irgendwie aller Fokus ist auf Josef. Da haben wir keinen Bock mehr drauf, der muss weg, der nervt uns, lass uns den beseitigen. Und so tun sich die Geschwister zusammen und werfen Josef in eine Grube rein, in den Keller rein, und überlegen sich, wie sie jetzt weitermachen. Und dann kommt Judah auf die Idee, hey, wie wäre es, wenn wir Josef verkaufen in die Sklaverei? Wir schicken den nach Ägypten, dann ist er weg, dann haben wir nichts mit dem zu tun, wir bekommen noch gut Geld. Und der muss sich da abrackern und wir haben nichts mehr mit dem zu tun. Das Ganze lesen wir in Genesis 37, die Geschichte. Und genau, man kennt die Geschichte vielleicht, so, die ist ein bisschen bekannter aus der Bibel. Was man nicht kennt, ist, wie es dann weitergeht. Kapitel 38 ist so ganz spannend, die Geschichte von Judah, wie sein Leben weitergeht. Und zwar heißt er, ich versuche es jetzt kurz zusammenzufassen, um euch ein bisschen zu erklären, heißt er, dass Judah erwachsen wird, er heiratet, bekommt 3 Kinder und zieht weg von daheim und hat 3 Söhne, 3 älteste Söhne. Und die 2 ältesten von denen, die sind alt genug zu heiraten, suchen sich eine Frau, bekommen eine Frau, sind verheiratet, aber die benehmen sich und verhalten sich so, dass es Gott nicht gefällt, und sie sterben beide. Und so hat Judah 2 Schwiegertöchter, die beide Witwen sind. Und in der Tradition damals, in der Tradition der Leute und in der Geschichte von Kanaa, war es so, dass wenn Schwiegertöchter Witwen werden, dass man sie wieder in die Familie einheiratet, also dass man seine anderen Söhne diesen Frauen gibt, dass sie quasi weiter versorgt werden können, wenn weiter Teil der Familie sind, weil eine Frau damals als Witwe und als Alleinerziehende und auch als allein sich für sich sorgende Frau, das genau, gab es nicht, das konnte nicht so, genau, konnte man nicht so steif stehen lassen. Und so auch ein Teil der Familienehre, dass man diese Frauen versorgt hat. Das Problem war, dass Juda hatte, sein jüngster Sohn, der war noch nicht alt genug, dass seine beiden Stieftöchter ihn heiraten können. Deswegen hat er ein bisschen abgewartet und die Zeit verging. Und die älteste Schwiegertochter war irgendwie nicht zufrieden damit, hat sich irgendwie gedacht, hey, was macht er da? Wieso nimmt er mich nicht auf in die Familie? Der muss doch für mich sorgen. Man hat sich dann was überlegt. Man hat sich als Prostituierte ausgegeben, hat sich an den Straßenrand gestellt und hat ihn versucht, um den Finger zu wickeln. Hat auch geklappt. Juda hat sie nicht erkannt, weil sie sich verkleidet hat und hat quasi mit ihr zusammen ein Kind gezeugt. Oder genau, sie ist erst schwanger geworden, daraus ist ein Kind geboren. Und als sie dann schwanger wurde, hat sie sich wieder genau normal angezogen. Und die Leute haben gesehen, hey Moment, das ist doch die Schwiegertochter von Juda. Wie kann das sein, dass sie jetzt schwanger ist? Die hat doch gar keinen Mann mehr. Dass irgendwas passiert, was nicht so sein soll. Und hat sie gesagt, ja, ich bin schwanger, aber passt mal auf, ich zeige euch, wer der Vater von dem Kind ist. Und hat so öffentlich Juda vor der gesamten Gemeinschaft bloßgestellt und blamiert. Und Juda war da gestanden und dachte sich so, oh Mist, irgendwie jetzt nicht so gut, was hier passiert. Und hat aber dann seinen Mann gestanden, hat zugegeben, okay, ich war das, das war mein Fehler, ich nehme es auf meine Kappe. Und hat die Frau, hat die Stieftochter wieder in die Familie aufgenommen, hat das Kind aufgenommen und hat dadurch die Ehre wieder gehalten. Okay, verrückte Geschichte, schon irgendwie crazy. Man fragt sich, was geht da ab? Was hat es mit mir zu tun? Ist das interessant? Und das, die ganze Geschichte steht auch ziemlich kommentarlos im Alten Testament. Es ist einfach wie so ein Erlebniserzählung, man kann es einfach nachlesen und dann ist ein Punkt und nichts weiter. Und die Bibel geht auch weiter, fährt fort mit der Geschichte von Josef und den 12 oder den 11 Brüdern, die er noch hat. Und ich gehe noch kurz in die Geschichte mit rein, weil der Jude wieder eine spannende Rolle spielt. Die Geschichte geht weiter, man kennt sie vielleicht aus der Kinderbibel, dass eine Hungersnot ausbricht und die Söhne von Jakob, also die 12 Brüder ohne Josef, überlegen sich, Mist, wir haben nichts zu essen, lass uns nach Ägypten gehen, weil in Ägypten währenddessen Josef in seiner Sklaverei aufgestiegen ist zum Vizeminister und dort angefangen hat, Getreide und Korn zu sammeln, aus einer göttlichen Vision heraus, weil er wusste, irgendwann werde ich das brauchen. Und so gehen seine Brüder, kommen zu ihm, nicht wissend, dass er ihr Bruder ist, und fragen ihn, hey, können wir von dir Getreide haben? Und er schickt sie einmal weg, weil sie kommen ohne den jüngsten Sohn, die kommen ohne den jüngsten Bruder, weil sie den daheim gelassen haben. Und er schickt sie zurück und gibt ihnen nichts. Und sie kommen wieder nach Hause und kommen zu ihrem Vater und sagen, hey, wir haben nichts dabei. Und die Hungersnot geht weiter. Und plötzlich taucht Juda nochmal auf und sagt zu seinem Vater, hey, pass auf, wir brauchen dieses Essen. Wir brauchen das Getreide, sonst verhungern wir. Aber wir müssen unseren jüngsten Bruder mitnehmen nach Ägypten, sonst gibt uns dieser Vizeminister nichts zu essen. Und der Vater sagt, ja, nee, eigentlich nicht, der liegt mir so auch am Herzen, der ist mir so wichtig, ich will ihn gar nicht gehen lassen mit euch. Und Judas sagt, hey, pass auf, er kommt mit und ich bürge mit meinem Leben dafür, dass ihm nichts passiert. Und wenn ihm was passieren sollte, dann stehe ich in ganzer Verantwortung dafür. Und so einigen sie sich und gehen los, gehen nach Ägypten, kommen dort an und bekommen das ganze Getreide mit dem kleinen Trick, dass Josef dem Benjamin, dem jüngsten Bruder, so einen kleinen Becher mit hineinschmuggelt. Und als sie dann gehen wollen, er sagt, hey Moment, der hat was von mir geklaut, und so den Benjamin, den jüngsten Bruder, zurückbehält. Und Juda merkt, oh Mist, die haben den Benjamin hier jetzt eingetütet. Ich habe doch eigentlich gesagt, ich bürge für den. Und Juda steht zu seinem Wort, wo er davor gegeben hat, und sagt zu Josef, hey, pass auf, ich habe meinem Vater das Wort gegeben, dass ich auf diesen jüngsten Sohn aufpasse. Lass ihn gehen und nimm stattdessen mich in die Sklaverei. Behalte mich hier, ich will mein ganzes Leben lang für dich voll ackern, mein ganzes Leben lang mich von dir versklaven lassen, solange du meinen kleinen Bruder wieder nach Hause gehen lässt. Und es ist irgendwie spannend, weil Juda derjenige war, der Josef in die Sklaverei verkauft hat. Und jetzt halt am Ende ist Juda derjenige, der sein Leben in die Sklaverei von Josef stellt. Ja, ist ein ganz spannender Punkt. Okay, ich hoffe, ihr seid mitgekommen. Die Geschichte ist ein bisschen tricky, aber ich fasse nochmal kurz zusammen. Wir haben Juda, er ist einer von vielen Brüdern, 12 Brüder. Und Juda will sich irgendwie einen Platz zum Anerkennung verschaffen, will gesehen werden, will auf sich aufmerksam machen, aber handelt absolut unmoralisch, handelt absolut unethisch, richtig verwerflich, indem er seinen Bruder verkauft, indem er mit seiner Schwiegertochter schläft und ein Kind bekommt, aber hat trotzdem irgendwann einen Moment der Umkehr oder wie man es auch irgendwie öfters hört, so einen Moment der Metanoia, wo er Gott begegnet, wo er bemerkt irgendwie, mit meinem Leben ist irgendwas vor, Gott hat irgendeinen Plan für mein Leben und handelt danach, nach diesem Moment, plötzlich ganz anders. Danach übernimmt er Verantwortung, steht für Prinzipien ein, steht für Werte ein, steht für seinen Bruder ein und ganz am Ende sehen wir auch, dass er irgendwie sein Leben hergeben würde, dafür, dass sein ganzes Volk überleben kann. Und ich weiß nicht, vielleicht kennt man dieses Thema, so eine Person gibt sein Leben, damit andere leben können. Weiß nicht, vielleicht aus dem Neuen Testament, eine ähnliche Person, die das macht. Und es ist spannend, weil diese Person Jesus Christus ist, der aus seinem Stammbaum hervorkommt. Und so wie bei Juda, der sein Leben geben würde, damit alle anderen Essen bekommen, so haben wir später Jesus, der sein Leben gibt, damit wir alle anderen Menschen heute leben können. Und was ich so gemerkt habe, als ich so diese Geschichte gelesen habe, ist, dass es im Alten Testament oft Personen gibt, es gibt Menschen, es gibt Geschichten, es gibt so Glaubenshelden, wo ich mir immer wieder denke, boah krass, die haben was mit Gott erlebt, Gott hat einen Plan mit denen, Gott will die gebrauchen. Und auf der anderen Seite sind es Geschichten, wo ich mir denke, boah, was passiert hier? Hier herrscht Mord, Totschlag, sexuelle Unmoral und was geht da ab? Will Gott mir damit auch was sagen oder wie kann Gott sowas zulassen, dass sowas passiert und ist Gott grausam? Ist der, wieso handelt er so? Ich habe gemerkt, oder ich glaube, dass es im Alten Testament, so wie bei Juda, immer darum geht, dass wir das große ganze Bild sehen. Das Alte Testament zieht einen riesigen Faden dadurch hin, bis zu dem Punkt, an dem im Neuen Testament Jesus Christus in die Welt tritt. Wir lesen ganz am Anfang im Garten Eden, als die Menschen versagen und von dem Baum die verbotene Frucht essen, dass Gott sagt, eines Tages wird ein Mensch kommen, der Schlange den Kopf zertreten wird. Davon spricht Gott im Alten Testament. Und mit dieser Erwartung geht die gesamte Menschheit so ihren Lauf. Und im Alten Testament tauchen immer wieder Personen auf, wo wir denken, ah krass, hier ist ein Mann, der nach Gottes Willen lebt, der nach Gottes Willen handelt, ist das die Person, die vielleicht diese auserwählte Person ist, die der Schlange den Kopf zertreten wird. Aber immer wieder versagen diese Menschen. Bis hin zu dem Punkt, als Jesus kommt. Jesus ist derjenige, der Schlange den Kopf zertritt. Und Gott weiß das natürlich. Gott hat von Anfang an gewusst, wer diese Person sein wird. Aber trotzdem geht er die gesamte Geschichte im Alten Testament mit jeder einzelnen Person immer wieder durch und bleibt an diesen Menschen dran, weil er sieht, wofür diese Menschen gebrauchen kann. Gott gebraucht jede einzelne Person im Alten Testament, damit sein Plan zur Erfüllung kommt. Und manche von diesen Menschen haben echt Mist gemacht. Manche von diesen Menschen haben echt Kacke gemacht. Das kann man sich gar nicht vorstellen. So wie Juda, der ein Kind mit seiner Schwiegertochter hat. So wie König David, der eine ähnliche Story hat. So wie Abraham, von dem wir später noch hören werden. Gibt es Menschen im Alten Testament, wo man sich echt denkt, wie kann diese Person Gott noch gebrauchen? Aber ich glaube, was ich erlebt habe, ist, dass Gott jede einzelne Person gebrauchen will. Gott will dich gebrauchen, egal welche Story du in deinem Leben schon hattest. Gott will dich gebrauchen, er will mit dir unterwegs sein. Und der spannende Punkt, auf den ich hinaus will, ist, wir lesen im Neuen Testament die Geschichte, wo Jesus seine Jünger ausschickt, immer zu zweit, das sind 72 Jünger, und er schickt sie immer zu zweit hinaus und sie sollen sein Wort verkünden, sie sollen in seinem Namen Leute heilen, Wunder tun, und die Jünger erleben das, erleben, wie die Kraft Gottes durch sie wirkt, wie der Heilige Geist durch sie wirkt. Und als sie zurückkommen zu Jesus und sagen, hey krass, was wir erlebt haben in deinem Namen, da sagt Jesus zu ihnen, cool, nice, voll gut, was ihr da macht, aber ihr werdet noch mehr tun können. In meinem Namen werdet ihr auf Skorpione treten und der Schlange in den Kopf zertreten. Und der ganze Faden, die ganze Geschichte, wo sich das Alte Testament durchzieht, wo Gott auf der Suche ist nach dem Mensch, der Schlange den Kopf zertritt, endet in Jesus, der diese Person sein wird. Aber sie hört nicht bei Jesus auf, sondern sie geht so weit, dass Jesus jeden Einzelnen von seinen Nachfolgern dazu auffordert und dazu beruft, ein Mensch zu sein, der den Schlange den Kopf zertreten wird. Und ich glaube, das ist genau das, was wir heute tun dürfen, was wir immer wieder über unser Leben aussprechen dürfen, dass wir diejenigen sind, die Gottes Kraft in uns haben, die den Heiligen Geist in uns haben, um der Sünde, um der Lüge und dem Tod entgegenzutreten und auch bewusst im Alltag zu sagen, hey, Gottes Reich ist hier, seine Kraft wirkt heute, und das kann jeder Einzelne von uns, das darf jeder Einzelne von uns, und dazu ist jeder Einzelne von uns berufen. Genauso wie bei Judah, der so viel hinter sich gehabt hat, so viel Mist hinter sich gehabt hat, aber Gott immer an ihm festgehalten hat und sein Leben zu einer Frucht wurde, aus der ganz viel Positives hervorging, genauso will Gott dich heute auch noch gebrauchen. Amen.
Ja, danke schön. Staffelstab wurde übergeben. Ja, es ist mega, mega cool einfach, wie Gott jeden von uns gebrauchen kann und gebrauchen will, wenn wir uns lassen, egal wie viel Mist wir bauen. Und danke, Tobi, dass du das uns verdeutlicht hast. Ich habe ein ähnliches Thema, aber zuallererst möchte ich euch mitnehmen auf eine Wanderung. Keine Sorge, ihr müsst nicht mitgehen, nur gedanklich mit dabei sein, aber ich möchte euch von einer Wanderung erzählen, die ich gemacht habe vor ein paar Wochen. Mein Papa und ich, wir passen da so richtig gut zusammen bezüglich Steigung und Tempo und allem. Und wir machen ab und zu mal eine Tagestour in den Alpen. Und neulich waren wir da auf dem Gottesacker-Plateau. Das ist im Kleinwalsertal, gerade so über die österreichische Grenze drüber. Es ist eine Karstlandschaft, das liegt auf etwa 2000 Metern Höhe. Es ist halt einfach nur rissig und steinig und viele Spalten. Es sieht ein bisschen aus wie eine Mondlandschaft, ist mega schön. Ich habe euch auch ein Foto mitgebracht. Genau, schön spaltig, rissig, sieht mega cool aus, aber was ihr seht, ist, dass man den Weg nicht sieht. Und hier wollten wir durch. Es gibt viele Rissen und Spalten, man muss echt aufpassen, dass man bei den Markierungen bleibt, dass man nicht in eine Spalte stürzt oder abrutscht oder irgendwas. Man muss echt immer sehr aufmerksam sein, wo man den Fuß hinsetzt. Genau, ich habe noch ein weiteres Foto. Ja, hier. Hier seht ihr die Markierungen. Denen sind wir gefolgt und wie ihr seht, sieht man wirklich keinen Weg. Also es bildet sich kein Trampelpfad, ist ja nur Gestein. Und manchmal bin ich einfach zur Markierung gegangen, die ich gesehen habe, habe die nächste Markierung gesucht und als ich die gefunden habe, habe ich dann auch erkannt, ah, so verläuft der Weg. Ja, genau, es ist halt echt einfach gefährlich, von den Wegen abzuweichen, gerade da. Und mir sind da ein paar Sachen aufgefallen bei der Wanderung, die man so auch aufs Leben anwenden kann. Wie vielen vielleicht schon aufgefallen ist, es nennt sich Gottesacker-Plateau und Gottesacker ist ja ein anderes Wort für Friedhof. Und das ist nicht einfach nur aus Lust und Laune heraus so gewählt, sondern es liegt daran, dass in der Vergangenheit immer wieder mal Menschen verschwunden sind oder auch zu Tode kamen, weil sie in diese Spalten gefallen sind. Und mir war dann irgendwie schon auch bewusst, okay, ja, ich muss sehr vorsichtig sein. Da wird einem einfach noch mehr bewusst, dass nicht jeder, der loswandert, auch tatsächlich ankommt. So, es ist keine Selbstverständlichkeit. Und ich habe euch einen besonderen Wandersmann sozusagen mitgebracht. Jemand, der mit Gott wandelte und der tatsächlich auch am Ziel angekommen ist. Und ich finde es ganz cool, weil er so ein bisschen versteckt ist in der Bibel. Man kann sehr schnell über ihn drüber lesen. Es ist so ein kleines Juwel, das im Kapitel 5 im ersten Buch Mose, also Genesis, steht. Und ja, das Kapitel 5 muss man halt bedenken, das behandelt einfach nur den Stammbaum von Adam und Eva bis Noah. Und zwischendrin, plopp, ist er da. Genau, ihr wisst ja, Adam und Eva, ne, das sind die von Gott geschaffenen Menschen, die allerersten Menschen, die leben im Paradies, haben eine enge Gemeinschaft mit Gott, aber dann wenden sie sich von Gott ab, müssen raus aus dem Paradies und haben dann da Söhne, zwei Söhne, Kain und Abel. Und die meisten von euch wissen sicherlich auch, dass da schon der erste Mord passiert. Der Kain ist eifersüchtig auf den Abel und bringt den um. Das heißt, erste Generation der Menschheit verkackt schon richtig. Dann spricht die Bibel ein bisschen darüber, dass so Kain und seine Nachkommen dann richtig coole Sachen erfinden, also Werkzeuge und Instrumente. Also es gibt richtig kulturellen Fortschritt, mega schön. Gleichzeitig berichtet die Bibel aber auch, die Menschheit verkommt moralisch immer mehr. So, na, Adam und Eva, der eine Kain, der Sohn, der bleibt da noch übrig. Die haben dann noch einen weiteren Sohn, den Seth. Und der Seth ist dann die Linie, die dann bis Noah beschrieben wird. Und es ist einfach sehr spannend zu sehen. Adam und Eva, dann haben wir Seth, dann fünf Leute, dann kommt die Person namens Henoch, auf die ich heute eingehen will, das kleine Juwel. Dann kommen nochmal zwei Leute, dann kommt schon Noah und die Sintflut. Und da war ja schon die Menschheit so verdorben, dass Gott gesagt hat, ich sehe keine Möglichkeit mehr, ich muss die Sintflut schicken und die Menschheit ausrotten. Das heißt, Henoch, zwei Leute, zwei Generationen, und dann kommt schon Noah. Das heißt, er hat auch nicht zu den Besten der Zeiten gelebt. Ich lese euch mal kurz vor, was wir so finden über Henoch, gerade im fünften Kapitel vom Genesis. Genau, da steht's. Henoch war 65 Jahre alt, als er Methuselah zeugte. Danach lebte er noch 300 Jahre, in denen er seinen Weg mit Gott ging. Ihm wurden noch weitere Söhne und Töchter geboren. Sein ganzes Leben führte Henoch in enger Gemeinschaft mit Gott. Und das Coole ist, in der Elberfelder Bibel steht, dass Henoch mit Gott wandelte oder mit Gott beständig ging. Er wurde 365 Jahre alt. Dann war er plötzlich nicht mehr da. Gott hatte ihn zu sich genommen. Und ich habe mir gedacht, was bedeutet das, mit Gott wandeln, mit Gott beständig gehen? Wie sieht das denn aus? Und bei Henoch sehen wir, irgendwann begann sein Wandel mit Gott, weil hier steht, ne, nachdem er Methuselah gezeugt hatte, fing er an, mit Gott zu wandeln. Das wird in der Elberfelder Bibel noch ein bisschen deutlicher. Irgendwas muss passiert sein nach der Geburt seines ersten Kindes, dass er gesagt hat, ich mache ganze Sache mit Gott und ab da ging es weiter. Genauso ist es ja auch bei uns. Irgendwas passiert und wir machen ganze Sache mit Gott, wir kehren um, wenden uns Jesus zu, ordnen uns ihm unter. Gleichzeitig finde ich es auch cool, dass wir hier sehen, Henoch ist mit Gott gewandelt in seinem ganz normalen Alltag. Da steht, er hat weitere Söhne und Töchter bekommen, das heißt, er blieb in seiner Familie, er hat sich weiter um seine Aufgaben gekümmert und ist gleichzeitig mit Gott gewandelt. Er musste kein Einsiedler werden oder Pastor oder Missionar oder irgendwas, um mit Gott wandeln zu können, sondern nein, das findet im Alltag statt, bei uns auch. So dass ich mir einfach bewusst bin, dass Gott da ist. Immer wieder mal kurz innehalten, so, ja stimmt, Gott ist mit mir. Ob ich jetzt koche, ob ich Unkraut jäte, ob ich in der Schule sitze oder irgendwas mache. Und dass ich Gott natürlich in die jeweilige Situation mit reinnehme. Mit Gott zu wandeln, das heißt natürlich auch, dass ich mich unterordne unter seine Maßstäbe. Weil Gott ist seinem Wesen treu. Und er geht nicht auf Wege, die seinem Wesen nicht entsprechen. Das heißt, wenn ich beschließe, ich will andere Dinge machen, dann gehe ich automatisch weg von Gott. Und dann bin ich nicht mehr auf seinen Wegen. Und hier sehen wir ja auch, er ging beständig mit Gott. Das heißt, es ist ein beständiger Lebensstil, so ein Wandeln mit Gott. Es ist eine allgemeine Richtung des Handelns. Und das heißt jetzt nicht, nur weil ich einmal verkacke, dass dann die allgemeine Richtung meines Handelns verpfuscht ist und das Ding vorbei ist. So, man kann es ein bisschen vergleichen mit einem Profifußballer, mit Schweinsteiger oder mit Tobi. Der spielt ja auch nicht den ganzen Tag nur Fußball. Also es geht ja auch nicht. Ne? Aber trotzdem ist er ein Profifußballer. So, das Wichtige ist halt, dass alles, jeder Aspekt seines Lebens, jeder Aspekt seines Alltags sich darum kreist, dass er ein Profifußballer ist. So, alles ist darauf ausgerichtet und das fängt bei der Ernährung an und hört beim Training auf. So, er isst manche Sachen, weil die Ernährungsberater sagen, ja, da kriegst du einen starken Körper, da kannst du richtig Gas geben auf dem Spielfeld. Und andere Sachen isst oder trinkt er nicht, weil die ihn verlangsamen würden. Und so ist es ja auch bei uns. Wir sitzen nicht den ganzen Tag nur mit der Bibel zu Hause und haben den Kopf irgendwo oben in himmlischen Sphären, sondern unser alltägliches Handeln, unser alltägliches Sein, das soll sich eben darum drehen, dass wir Gottes Kinder sind. Und das heißt natürlich auch, dass ich manche Dinge nicht machen kann, die andere machen, weil ich eben Gottes Kind bin. Und wenn unser Fußballer jetzt mal versagt und den Ernährungsplan nicht einhält, weil er sich am Abend mal vielleicht 2 Tüten Chips gönnt und ein Weizenbier oder sowas, dann würde ja keiner von uns hingehen und sagen, okay, jetzt bist du kein Profifußballer mehr. Und so ist es ja auch bei uns. So, wenn wir einmal versagen, das macht es noch nicht kaputt. Das heißt, deswegen sind wir keine Christen mehr. Wir können immer umkehren, Gott um Vergebung bitten, den Schaden, der angerichtet wurde, wieder gut machen, soweit es geht, und uns wieder Gottes Maßstäben unterordnen. So einmal fallen ist ja noch kein Lebensstil. Und wichtig ist bei einem Lebensstil, das ist natürlich von außen auch erkennbar. So, ne, beim Profifußballer erkennen wir, dass er ein Profifußballer ist. So sollte es auch bei uns erkennbar sein. Um nochmal zurückzukommen auf das Bild mit dem Gottesackerplateau. Du kannst es ruhig lassen, alles gut. Ich meine das metaphorische Bild. Ohne die Markierungen hätte ich den Weg nicht gefunden. So sollten wir alle eigentlich uns auf Gottes Markierungen konzentrieren. Und die wichtigsten Markierungen hat er schon in seinem Wort gegeben. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir das lesen, damit wir die Markierungen kennenlernen. Damit wir nicht irgendwie abrutschen, weil wir falsch gegangen sind. Und was ich so cool finde, einfach, Gott macht uns ja auch Mut, wenn es dann mal schwierig ist. Weil natürlich ist es nicht immer einfach und schön. Ich glaube, auch unser Profifußballer hätte einfach mal Lust auf 2 Maß Bier oder was auch immer, die ihn aber halt körperlich doch verlangsamen würden und die er sich versagt. Aber es kann halt eben fatale Folgen haben, wenn wir uns von Gottes Wegen entfernen und in Spalten rutschen wie im Gottesackerplateau. Und ja, das wünsche ich mir tatsächlich eigentlich sehr, sehr für mich selbst, dass ich sein kann wie Henoch und beständig mit Gott wandeln kann. Es ist eigentlich, glaube ich, kein Geheimnis mehr, ne? Dass ich mich darauf vorbereite, nach Japan zu gehen als Missionarin. Es gibt jetzt auch, das Geheimnis wahrscheinlich war es, es gibt jetzt auch einen relativ konkreten Zeitpunkt, das ist Anfang Februar, dass ich ausreisen werde. Und gerade deswegen ist es mir so wichtig, weil ich will in Japan sein wie ein Sauerteig, das so die Gesellschaft durchdringt und verändert, der einfach dazu führt, dass lebensfeindliche, tote Strukturen aufbrechen und dass Gottes Licht da durchdringen kann und die Gesellschaft wieder einfach lebendig machen kann alles. Und deswegen ist es mir halt auch so ein Herzensanliegen, dass ich Henoch ähnlicher werde, weil ohne Gott brauche ich das gar nicht erst versuchen, dann kann ich zu Hause bleiben. Und gleichzeitig natürlich will ich auch ankommen bei Jesus in seinem Reich. Das ist mein Ziel. Und wie Henoch werde ich auch inmitten von dem Volk sein, das Gott nicht kennt. Aber das ist ja auch nicht anders als hier, ne? Hier sind wir ja auch mitten in dem Volk, das Gott nicht kennt. Und deswegen stelle ich an uns alle die Frage, sind wir noch auf Gottes Wegen? Oder haben wir sie aus Versehen irgendwo verlassen? Dann lass uns doch ganze Sache mit Gott machen und uns ihm fest zusagen, dass er uns formen darf und formen soll. Und lasst uns ihm doch einfach die Führung überlassen und mit ihm in enger Gemeinschaft beständig in unserem Leben gehen. Wie der Profifußballer und wie Henoch, dass wir unseren Alltag alles drumherum ausrichten, dass wir Gottes Kinder sind. Dass wir im Tun immer wieder innehalten und überlegen, ist das noch Gottes Weg oder nicht? Bin ich falsch abgebogen Und wenn ja, dann lass uns doch umdrehen und zu Gott zurückgehen. Denn nur wenn wir eng mit Gott wandeln, dann verändern wir die Umgebung und unsere Welt. Und nur so kommen wir am Ziel an, wie Henoch, und fallen nicht in eine Spalte.
Mega nice, Julia. Richtig cool. Krass, was so in 3 Versen so alles drinsteckt. Ja, cool. Ich darf euch auch mit reinnehmen, auch ins gleiche biblische Buch, 1. Mose, Genesis. Zwar geht es um eine Geschichte mit Abraham. Wer mitlesen will, steht in 1. Mose 16, so für alle, die eine Bibel bei haben oder Handy-App oder wie immer. Und Abraham, das war übrigens so der Uropa von Juda, so, also mit dem, wo Tobi geredet hat. Und das ist eigentlich so der Urvater Israels schlechthin. War ein richtig krasser Mann Gottes, eigentlich so richtig einer von den Giganten so im Alten Testament. Er hat es so von Gott aufs Herz gekriegt: Komm, zieh in ein neues Land, lass alles hinter dir, lass deine Familie hinter dir, lass dein Vaterhaus hinter dir, und ich will dich in ein neues Land führen, und ich will deinen Samen mehren, ich will dich zu großen Völkern machen, ich will dich so machen wie, also ich will, dass deine Nachkommen so zahlreich sind wie das Sand am Meer und wie die Sterne am Himmel. Und er lebt auch richtig krasse Sachen mit Gott, und aber auf ihn wollen wir jetzt nicht den Fokus legen, sondern auf eine eigentlich auf eine Randperson in seiner Gefolgschaft, nämlich auf Hagar. Weiß nicht, wem sagt Hagar was? So, erinnert ein bisschen an Hagar, den Schrecklichen, so vom Namen her. Weißt du, wer den Comic kennt mit dem Wikinger? Genau, aber nicht verwechseln, das ist immer ganz anderes. Hagar, von ihr lesen wir, das war die Magd von Sarah, von Abrahams Frau. Magd, ja, ist heute, keine Ahnung, was ist eine Magd, ich weiß ja nicht, also kennt man heute nicht mehr. Ich glaube, man könnte es auch übersetzen mit sowas wie Sklavin eigentlich auch. Oder ein paar Kapitel später lesen wir eigentlich, dass auch Abraham Knechte erworben hat und Mägde eben, also die dann alle beschneiden lässt und sich selber und seine ganze Familie. Also es war schon ja eigentlich eher so jemand von ganz unterem Rang. Und zwar tritt die zutage, als Abraham und Sarah feststellen: Hey, eigentlich hat Gott uns richtig viele Nachkommen verheißen, aber irgendwie scheiden wir schon ganz am Anfang damit, weil wir probieren es vielleicht jahrelang schon, vielleicht auch Jahrzehnte lang. Und in der Geschichte ist Abraham 86 und sie stellen fest: Wir haben noch nicht mal ein Kind. Also sind wir meilenweit entfernt von dem, was Gott uns eigentlich zugesagt hat. Und dann kommen sie auf eine schlechte Idee. Sarah schlägt vor: Komm her, schau her, irgendwie Gott hat meinen Mutterleib verschlossen. Wir machen es so: Ich habe da eine Magd namens Hagar, Abraham, wir geben die dir, und dann zeugst du mit ihrem Kind, und das ist dann so, ja, da kommen dann unsere Nachfahren her, dann bleibt uns Name erhalten und so weiter, und dann kann Gott seine Verheißung erfüllen. So nach dem Motto: Kommen wir helfen Gottes Verheißung, so ein wenig auf die Sprünge, müssen uns selber ein wenig zuackern. Und gesagt, getan. Abraham nimmt sie zur Frau und zeugt ein Kind mit ihr. Und das bringt dann so eine ganz neue Dynamik in die Geschichte rein. So, wir lesen dann von ihr: Als sie nun sah, also Hagar, dass sie schwanger war, wurde ihre Herrin verächtlich in ihren Augen. Da sprach Sarai zu Abraham: Das Unrecht, das mir zugefügt wird, treffe dich. Ich habe dir meine Magd in den Schoß gegeben, da sie nun aber sieht, dass sie schwanger ist, bin ich verächtlich in ihren Augen. Also irgendwas hat es auch in Hagar ausgelöst. Wahrscheinlich hat sie sich schon gefreut, dass sie schwanger wird. Aber vielleicht hat sie auch gedacht: Okay, bei meiner Herrin hat es so geklappt. So. Bei mir klappt es gleich. Also so. Ich glaube, gerade Fruchtbarkeit war damals auch nochmal mehr geheilt, vielleicht wie heute auch. Und irgendwie, ja, hat sie sich das selber vielleicht schon ein wenig besser gefühlt, oder ich stelle mir so vor, sie war ja immer noch die Sklavin eigentlich, so sie richtet so einen Frühstückstisch her für Abraham und für Sarah, und irgendwie hat sie so die Gedanken und freut sich drüber, und ja, bei dir hat es nicht geklappt, Sarah, Und irgendwie merkt es sie und Sarah merkt es auch, dass irgendwas nicht stimmt und irgendwie war es mal was anderes in ihrer Beziehung. Könnt ihr euch das vorstellen so? Ja, dass man es einfach ein wenig so merkt, wenn sich jemand anders ein wenig so überhebt oder ein wenig erhebt über dich. Und das geht Sarah richtig gegen den Strich und sie sagt es Abraham und gibt auch ihm ein Stück weit die Schuld dafür, ja, weil vielleicht hätte Abraham da einschreiten müssen und gesagt, Sarah, nee, so machen wir es nicht. Das ist keine gute Idee, was du hast mit Hagar, dass ich, Gott hat es verheißen, das kriegen wir schon so hin. Also er trägt auf jeden Fall auch mit Verantwortung, aber er verbrennt sich dann in der ganzen Sache auch nicht die Finger, sondern sagt, hey, Sarah, komm, ey, es ist deine Magd, mach doch du, was meinst du mit ihr? So, komm, mach doch, es ist dein Magd, hey, ich lass die Finger draußen. Und dann lesen wir, da nun Sarah sie demütigte, floh sie von ihr. Ja, das ist nicht genau beschrieben, was da in demjenigen drin steckt. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass dann auf einmal Hagar immer so die absolut schlechtesten Jobs machen musste, dass sie nie gelobt wurde, dass sie immer der Mops war. Ja, ich glaube, als Chef kann man so seine Magd, seine Sklavin, die das Leben richtig, richtig madig machen. Zumindest hat sie es ihr so madig gemacht, dass wir nachlesen, dass sie in die Wüste geflohen ist. Und ja, also man musste bedenken, sie war eigentlich schwanger, sie hat Kinder wartet. Und wenn du dann so verzweifelt bist, dass du in die Wüste flüchtest als schwangere Person, ich glaube, dann hat es so richtig was heftig mit dir gemacht. Und ich habe hier mal ein Bild mitgebracht von Wüste. So. Also Wüste ist so wahrscheinlich der lebensfeindlichste Ort, wo es so gibt auf Erden. Ja? Also du hast tagsüber brütende Hitze, nachts ist es arschkalt. Du musst gucken, wo du dich vor wilden Tieren schützt. Du musst gucken, wo du was zu essen findest. Du musst schauen, wo du was zu trinken findest. Wo kannst du nachts übernachten. Also so richtig lebensfeindlich. Und ja, für mich ist es so ein Bild, wie es ganz vielen Menschen von uns auch geht, ja, dass man irgendwie ja, merkt, so, man kommt nicht an, man passt mit seiner eigenen Rolle, irgendwie passt man nicht rein, wird von anderen Menschen gedemütigt, gemobbt und so, du fliehst so selber in die Wüste, ja, so, ich weiß nicht, was deine Wüste ist, wo du hinfliehst, ob du, keine Ahnung, ob du dich so versteckst in Selbstmitleid, ob du dich emotional zurückziehst und mit niemandem mehr redest, ja. Ich glaube auch, viele Leute, die wo in Drogensucht sind, die wo in Alkoholsucht sind, ich glaube, die sind auch geflohen, weil sie irgendwie gemerkt haben, keine Ahnung, ich komme mit meinem Leben nicht klar, ich komme mit den Menschen um mich rum nicht klar. Ich glaube auch im kirchlichen Kontext, ja, es gibt jetzt den Missbrauchsskandal bei der katholischen Kirche, wo viele ihren Rücken kehren. Aber ich glaube auch, bei uns als Freikirche, wir stehen auch in Gefahr, dass wir oft Menschen, keine Ahnung, links liegen lassen, dass Menschen irgendwie nicht in unser Schema F passen und wir denen nicht mit der Liebe von Jesus begegnen, wie wir denen eigentlich begegnen sollten. Ja, ich glaube, ich weiß, dass auch viele Menschen auch von Freikirchen verletzt werden oder vielleicht auch sich nur verletzt fühlen. Und auch bei Hagar, ja, sie war bei Abraham und bei Sarah eigentlich richtig krassen Leuten. Abraham war der Freund Gottes, ja. Jesus erzählt später, Lazarus, der Arme, der wo vom Reichen die Brotkrumen und den Tisch nicht essen durfte, glaube ich, der landet im Schoß Abrahams eigentlich. Und dann können wir denken, hey Hagar, was für einen besseren Ort gäbe es für dich? Aber selbst von Abraham und Sarah wird sie so krass verletzt, dass sie schwanger in die Wüste flieht. Und da nimmt dann das Ganze aber einen richtig spannenden Wendepunkt. Wir lesen dann, aber der Engel des Herrn fand sie bei einem Wasserbrunnen in der Wüste, beim Brunnen auf dem Weg nach Schur. Wir lesen, da ganz spannendes Wort, es fand. Er fand sie, ja. Finden tun wir für gewöhnlich Sachen, die man sucht oder die man vermisst hat, ja. So, ich glaube, dass Gott ihr gezielt nachgegangen ist und hat gesagt, hey Hagar, du bist mir wichtig, Hagar, hey, schmeiß das nicht alles weg. Ich habe noch einen richtig krassen Plan mit dir. So, ich glaube, da wo Menschen dich enttäuschen, da wo du vom Leben enttäuscht bist, da wo du dich vielleicht zurückgezogen hast in deine persönliche Wüste, da geht Gott dir nach und sucht nach dir und will dich finden. So, ja, das finde ich auch im Übrigen so genial an unserem Gott, ja, dass er so die Leute sucht, so die, wo, ja, mit dem, wo keiner was anfangen kann, die Leute, die auf der Strecke bleiben, die Leute, keine Ahnung, die zu sensibel sind für die Welt und das Ganze nicht aushalten, die Leute, die keiner auf dem Schirm hat. Ja, das ist auch das, was Jesus widerspiegelt. Er sagt so, ich lasse 99 Schafe zurück und suche das eine. So, übrigens, Abraham hat in den nächsten Jahren, ich glaube 13 Jahre, was im Vergangen, bis er wieder das von Gott gehört hat. So, wahrscheinlich hat Gott gesagt, hey, jetzt kümmere ich mich mal um Hagar. Ja? Und auch es gibt so viele Geschichten. Es gibt die Samariterin am Brunnen, wo Jesus sagt, hey, 5 Männer hast du gehabt. Und deswegen geht es ja auch bei der Mittagshitze, weil da keines es sieht. Die wurden dann Sprüche über sie reißen. Und Jesus kommt zu ihr und gibt die ganz neuen Sinn einfach. Und dann gibt es die Ehebrecherin, die wo kurz vor ihrer Steinigung ist, wo Jesus hingeht und sagt, hey, die dich verurteilt haben, die sind nicht mehr da. Ich verurteile dich auch nicht. Geh hin und sündig nicht mehr. Da gibt es den armen Lazarus, wo Gott sagt, hey, guck her, dein Platz ist im Schoß Abrahams. Er sagt, selig sind die Trauernden. Er sagt, selig sind die, die verfolgt werden um des Reiches Gottes willen. Und er sagt, selig sind die, denen Lügen nachgeredet werden. Die dürfen sich alle freuen. Das sind die Leute, die Gott auf dem Schirm hat. Er sagt, ich bin der, du machst die Weisen zu Sohn und Tochter. Er ist der Vater der Weisen, er ist der Anwalt der Witwen. Das finde ich so cool, dass er das Schwache wählt, dass er sich das Schwache schnappt und das wiederherstellt. Wir lesen dann von Hagar, dass Gott ihr ganz neu zuspricht, hey, guck her, du bist schwanger und ich habe richtig was Krasses vor mit deinem Nachkommen. Also zu Abraham sagt Gott, hey, ich mach dich so zahlreich wie das Sand am Meer. Eli sagt das zu Hagar. So, er sagt, ich will dich zum Volk machen, das man gar nicht zählen kann, so groß ist das. Und bedenkt sich nicht irgendwie eine große Patriarchin, sondern eigentlich eine ägyptische Sklavin, wo Gott aus ihr ein richtig fettes Volk macht, wo man erzählen kann. So, das finde ich richtig cool an Gott, das finde ich richtig heftig auch. Und Hagar gibt dann Gott einen Namen und sagt, du bist El Rui, so, du bist der Gott, der mich sieht. Und das finde ich so cool, gerade da, wo du am Ende bist, da, wo du nicht mehr weiter weißt, da sagt Gott, gerade da bin ich da und gerade da sehe ich dich, ich gehe dir nach in die Wüste und das ist meine Hoffnung, dass das heute Heilige Geist richtig so in dein Herz eingraviert. Ich bin der Gott, der dich sieht. Und Alexandra hat letzte Woche, wer sich erinnert, vom Dynamis-Abend erzählt, wie sie da wieder Gott auch zu ihr gesprochen hat. Ich hatte auch, es war wahrscheinlich vor einem Jahr ungefähr, der Dynamis-Abend. Da hat mir Gott auch gezeigt, wo ich am Ende war, wo ich zu ihm betet habe und einfach ihn braucht habe, aber ihn vielleicht gar nicht gespürt habe und keine Ahnung, irgendwie nur gedacht habe, meine Gebete gehen nur bis zur Decke. Da hat mir gezeigt, hey, gerade da habe ich dich gesehen. Gerade da war ich da. Und das war so ein Gedanke, wo mich richtig bewegt hat. Gerade da, wo du richtig am Ende bist. Gerade da, wo du seine Hilfe brauchst. Gerade da ist Jesus da. Und das ist so cool an ihm. Und er ist der Gott, der dich sieht. Ja. Ich will nur kurz beten. Und dann hat Maggie noch einen Song, wo ihr könnt mitsingen, ihr könnt aufstehen, ihr könnt sitzen bleiben, könnt euch hinknien. Und ihr könnt einfach ich weiß nicht, ob man es fühlen kann, ihr könnt einfach auch zu Gott sagen, hey, danke, dass du der Gott bist, der mich sieht, und einfach euch vorstellen auch oder echt auch Gott fragen, wie ist das, wenn du mich anschaust, wie siehst du mich? So, ich glaube, dass er ja auch für jeden von euch auch wenn du dich noch so am Rand stehen fühlst, ich glaube, dass er für jeden echt was ganz Spezielles vorhat. Und ja, Vater, ich danke dir, dass du echt El Rui bist, dass du der Gott bist, der wo gerade die Schwache, gerade die Ausgestoßene, gerade die Leute, die wo in der Wüste sind, die wo Nöte haben, dass du die auf dem Schirm hast, ja. Danke, dass du einfach die Sklavin zum großen Volk machst. Und danke, ja, dass du jeden Einzelnen von uns auf dem Schirm hast. Und bete ich, dass du jetzt das einfach echt so in unser Herz reinlegst, so die Gewissheit, dass wir unter deinem Blick stehen, dass das uns echt begleitet, ja, für die Woche und auch einfach, ja, echt für unser ganzes Leben, dass wir unter deinem Blick stehen, dass wir echt so bei dir im Fokus sind, dass du dich um uns sorgst. Dafür danken wir dir, Jesus.